Sí a la familia natural. No a los
ja zur natürlichen Familie, nein zur LGBT-Lobby. Ja zur Kultur des Lebens, nein zu Abtreibungen. Ja zu christlichen Prinzipien, nein zu islamistischer Gewalt. Ja zu sicheren Grenzen, nein zur Masseneinwanderung. Ja zu unseren Mitbürgern, nein zur internationalen Finanzwelt. Ja zur Unabhängigkeit der Völker, nein zu den Bürokraten in Brüssel. Und ja zu unserer Zivilisation und nein zu denen, die sie zerstören
wollen.
So klang Giorgia Meloni während ihres Wahlkampfs im Jahr 2022 bei einem Auftritt bei der spanischen Rechtsaußenpartei Vox. Und so klang sie vor ein paar Tagen bei einem ihrer Besuche bei US-Präsident Biden.
I'm working on a concrete and substantial G7 Summit. We intend first and foremost to reaffirm the rule-based international order, defending freedom and building peace for Ukraine.
Giorgia Meloni, was hat man vor ihr gewarnt? Rechtsradikale, Neofaschistin, Mussolini-Reinkarnation. Keine Horrorvokabel schien zu groß, um die 46-jährige Römerin zu beschreiben, als sie vor rund anderthalb Jahren als erste Frau ins Amt des italienischen Ministerpräsidenten gewählt wurde. Heute steht sie überraschenderweise ziemlich gut und angesehen da. Innenpolitisch führt sie eine für italienische Verhältnisse außergewöhnlich stabile Regierung. Eine rechte Koalition aus Melonis eigener Partei, Fratelli d'Italia, der Rechtsaußenpartei, Lega von Matteo Salvini und der konservativen Forza Italia von Antonio Tajani. Und auch auf der außenpolitischen Bühne hat sie sich in kürzester Zeit großen Respekt verschafft. Mit einer klaren Kante gegen Putin, einem proeuropäischen Kurs, einer Zusammenarbeit auch mit anderen, gerade sozialdemokratischen Regierungschefs. Da, wo die deutsch-französische Führung in Europa gerade versagt, scheint Meloni eine Leerstelle zu füllen. Hat sich die angebliche Neofaschistin also als europäischer Stabilitätsanker entpuppt? Oder ist das nur ein großer Bluff, eine geschickte Taktik, sich als gemäßigt zu geben, um dann im entscheidenden Moment doch den radikalen Inhalt herauszulassen? Darüber wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen, und zwar mit unserem Italien-Experten Matthias Rüb, der von Beginn an einen ganz eigenen Blick auf diese neue politische Leitfigur in Europa hatte. Eine Figur, die unsere traditionellen Beschreibungskategorien kräftig durcheinander bringt. Was bedeutet rechts bei Meloni? Ist das eher CDU oder eher AfD, eher von der Leyen oder eher Alice Weidel? Es stellt sich generell auch die Frage nach dem Typus, den Meloni verkörpert. Den Typus der rechten Politikerin, nämlich, die gerade in Europa ziemlich erfolgreich ist. Was verbindet, was unterscheidet Meloni mit ihren Kolleginnen Le Pen, Priti Patel oder Nikki Haley? Darüber sprechen wir am Ende mit der Politikwissenschaftlerin Eva Ladi. Geht also um ein ziemlich heißes Eisen im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute am Dienstag, den 12. März. Mein Name ist Simon Strauß und es ist gut, dass Sie dabei sind.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Meine Glückwünsche gehen an Marco Marsilio, den ersten Präsidenten in der Geschichte der Region Abruzzen, und mein Dank an die gesamte Mitte-Rechts-Bewegung, die in den letzten Jahren für ihre gute Regierungsarbeit belohnt wurde. Wir werden alles tun, um die Erwartungen der Abruzzen, die großes Vertrauen in uns setzen, nicht zu enttäuschen. Vielen Dank, Abruzzen.
Per non deludere le aspettative dell'Abruzzo, che ripone grande fiducia in noi. Grazie, Abruzzo.
So klingt eine glückliche Siegerin. Eben gerade hat sich Giorgia Melonis Partei Brüder Italiens bei den Regionalwahlen in der mittelitalienischen Region Abruzzen klar durchgesetzt. Ein besonderer Erfolg, weil die Abruzzen als Indikator für nationale politische Entwicklung gelten und es in der Region erstmals seit 30 Jahren nach Wahlen nicht zu einem Regierungswechsel kommt. Melonis Fratelli Italia verbuchen einen Zugewinn von gut 17 Prozentpunkten. Das scheint ja ein starkes Vertrauen der Bevölkerung in ihre Regierungschefin zu beweisen. Woher kommt das? Was für eine Politikerin haben wir heute mit Giorgia Meloni vor uns? Darüber sprechen wir jetzt ausführlich mit unserem kenntnisreichen FAZ-Italien-Korrespondenten Matthias Rüb. Grüße nach Rom.
Hallo Herr Strauß, grüß Sie.
Herr Rüb, Giorgia Meloni scheint fester im Sattel der Regierungschefin zu sitzen als viele ihrer männlichen Vorgänger. Woher kommt das? Was macht sie besser?
Sie ist jung, 47 Jahre alt, aber schon wirklich seit mehr als 2 Jahrzehnten im politischen Geschäft. Sie weiß, wie das politische Geschäft läuft. Sie weiß, wie man politische Allianzen schmiedet und sie konserviert, sie festhält. Und sie hat einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Sie ist nach allen Umfragen selbst recht populär und ihre Partei, die Fratelli d'Italia, sind nach allen Umfragen die stärkste Partei. Sie haben es kurz erwähnt, in der Anmoderation in den Abruzzen. Das ist eigentlich ein sehr gutes Pflaster für die Fratelli d'Italia. Dort haben sie ab 2019 den Aufstieg von einer Splitterpartei mit 4-5% Wählerstimmen geschafft zu einer jetzt führenden, man muss schon sagen, nationalkonservativen, rechtskonservativen Volkspartei. Und dieses gute Pflaster in den Abruzzen haben sie jetzt verteidigt. Sie sind dort Führungskraft geblieben. Der Regionalpräsident Marsilio wurde wiedergewählt und es wurde vor allem, auch das ist wichtig, der Ausrutscher bei den ersten Regionalwahlen in Sardinien ausgebügelt. Dort hatten die Linken überraschend knapp gewonnen, obwohl auch dort die Rechten mit der Wiederwahl ihres Regionalpräsidenten gerechnet hatten. Also dieser Ausrutscher ist ausgebügelt aus Sardinien und man darf nicht vergessen, in 15 der 20 Regionen sind die Rechten an der Regierung, stellen dort den Regionalpräsidenten. 2019, 2018 war das Kräfteverhältnis noch genau umgekehrt. Da hatten die Linken, mehrheitlich die Sozialdemokraten, in 15 der 20 Regionen die Regierung gestellt. Also wir haben auf nationaler Ebene eine stabile Mitte-Rechts-Koalition und wir haben nach wie vor in den Regionen, in 14 der 20 Regionen, eine rechtskonservative, eine Mitte-Rechts-Regierung an der Macht.
Wie stabil ist sie aber dann wirklich, wenn man zum Beispiel auf die eben noch leuchtende Lichtfigur Matteo Salvini schaut, die ja von ihr im Moment völlig in den Schatten gestellt wird? Hat das auch mit den politischen Unterschieden dieser beiden Kontrahenten, sagen wir mal, zu tun? Meloni stärkt ja Joe Biden und Ursula von der Leyen den Rücken. Salvini sympathisiert offen mit Trump und lehnt von der Leyen zum Beispiel als EU-Präsidentin kategorisch ab.
Also Meloni hat nach ihrem Wahlsieg im September 2022 nicht nur rhetorisch, sondern tatsächlich auch politisch den Schwenk von der Rechtsaußenposition in die politische Mitte vollzogen. Sie hat in Sachen Brüssel hat sie deutlich Abschied genommen von einer Konfrontationspolitik zu einer Kooperationspolitik. Sie haben es erwähnt. Sie versteht sich gut mit ihrer politischen Freundin von der Leyen. Sie hat es verstanden, Joe Biden so um den Finger zu wickeln, gewissermaßen, dass der ihr einen Stirnkuss gegeben hat im Weißen Haus. Also sie ist zu einer pragmatischen Politikerin geworden. Salvini ist der rüpelhafte Populist geblieben, der er immer war. Er ist jetzt politisch an den Rand gedrängt. Seine Partei erlebt einen dramatischen Niedergang seit dem Rekordergebnis bei den Europawahlen 2019 mit 34% Zustimmung. Die Partei ist jetzt eindeutig einstellig geworden und hat jetzt bei den Wahlen in den Abruzzen das mit Abstand schlechteste Ergebnis dieser drei Partner in der Mitte-Rechts-Koalition erzielt. Also Salvini ist marginalisiert als politische Figur, er ist schwach innerhalb der Koalition und wird sogar innerhalb seiner eigenen Partei, der Lega, in Frage gestellt als Führungsfigur. Aber ich komme jetzt zurück auf das, was ich eingangs sagte. Meloni weiß, dass sie ihn weiter braucht. Sie wird ihn nicht weiter an den Rand drängen. Sie wird mit ihm, das ist meine Vermutung, weiter regieren, weil sie auch diese ursprünglich im Norden Italiens stark verwurzelte Partei eher dem Lega Nord, heute Lega, braucht. Und ich glaube, sie wird an ihm festhalten, sodass dieses Dreierbündnis Meloni, Tajani Außenminister und Salvini Verkehrsminister, beide stellvertretende Vizeregierungschefs auch neben oder unter Meloni, dass diese Koalition beisammen bleibt. Und sie prophezeit selbst, Meloni, sie wird bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2027 im Amt bleiben und womöglich darüber hinaus. Das ist ihr politischer Wille, das ist das, was sie anstrebt.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, sie hat einen Schwenk vollzogen. Also die große Furcht vor der Postfaschistin, die hat sich irgendwie nicht erfüllt. Sie tritt gemäßigt auf, nationalkonservativ haben Sie jetzt gerade als Label benutzt. Das ist jetzt ja wirklich für uns auch aus dem deutschen Blickpunkt etwas schwer zu verstehen. Also ihre Partei, Fratelli d'Italia, bezieht sich positiv auch auf das Erbe von Mussolini. Gibt es da eine Unterscheidung, die man zwischen Meloni und ihrer Partei vollziehen kann? Oder hat sie auch ihre Partei grundsätzlich sozusagen umstrukturiert und ideologisch gewandelt?
Die Partei bzw. die neofaschistische Bewegung in Italien, die ist ja in der Nachkriegszeit gab mit dem MSI, dem Movimento Sociale Italiano, also der wirklich erklärtermaßen neofaschistischen Partei. Also diese neofaschistische Bewegung hat selbst mehrere Häutungen, politische Häutungen vollzogen und ist seit eigentlich 2012, 2014 eine klar rechtskonservative, nationalkonservative Partei, die, wie sie selbst sagt, in eigener Beschreibung, die Wurzeln zum Faschismus gewissermaßen gekappt hat, aber sagt, wir kommen aus dieser Tradition, aber wir sind jetzt eben keine Partei, die eine Rückkehr zum Faschismus will, sondern wir sind eine demokratische Partei, die die Republik Italien natürlich akzeptiert und wir wollen eine konservative Partei sein. Also das postuliert Meloni eigentlich, seit sie die Parteiführung übernommen hat, 2013, 2014. Und vielleicht sind die italienischen Wähler etwas weiser und politisch gebildeter gewesen, sorry, als die alarmistischen Schreier in manchen publizistischen Publikationen, die vor einer gewissermaßen Rückkehr der Schwarzhemden gewarnt haben, wenn Meloni 100 Jahre nach dem Marsch Mussolinis auf Rom an die Macht käme. Also da haben aber auch viele vernünftige Politologen in Italien gesagt, von einer Rückkehr des Faschismus kann in Italien keine Rede sein. Es gibt einen Schwenk nach rechts, aber es gibt keine Gefahr, dass dort die Faschisten wieder marschieren.
Das heißt aber auch, wenn ich Sie verstehe, die Salvini-Lega ist rechter als die Melonis Fratelli. So würde man das schon bezeichnen.
Absolut, das muss man so konstatieren. Die Lega von Salvini steht jetzt deutlich weiter rechts. Man kann schon sagen, auf der Seite der AfD, während die Meloni sich immer mehr Richtung CDU, kann man sagen, EVP und Manfred Weber zubewegt hat. Also mehr in der politischen Mitte.
Da wollen wir gleich auch drüber reden, über ihre Rolle in der EU und als europäische Führungsfigur. Vielleicht jetzt noch einmal, aber abschließend zu ihren wirklich politischen Maßnahmen. Das Land steht ja ziemlich gut da, erstaunlich gut, könnte man sagen. Italien, hat das viel mit ihrer Regierung zu tun, wäre die erste Frage. Zweite aber, wo gibt es durchaus auch kontroverse Aktionen, die sie gemacht hat? Also Stichwort Abschaffung Bürgergeld, das wurde ja kritisiert. Und dann auch die Frage, ob nicht doch in so etwas wie ihren Gesetzesgebungen zur Benachteiligung homosexueller Partner so etwas wirklich Rechtes, Rechtsradikales vielleicht durchscheint. Wie würden Sie das einschätzen?
Erste Frage, beziehungsweise Antwort zur ersten Frage. Sie hat nicht viel Verdienst, dass Italien etwas besser wirtschaftlich dasteht als zum Beispiel Deutschland. Also es gibt ein schwaches Wachstum, die Beschäftigungsquote ist sehr hoch, sogar rekordhoch. Aber sie hat in diesen knapp anderthalb Jahren noch nicht wirklich wirtschaftspolitisch etwas bewirken können. Da muss man sagen, ist sie eine glückliche Erbin der kurzen Epoche ihres Vorgängers Mario Draghi. Zweite Frage. Sie ist eine, wie soll ich sagen, angstlose Konservative, die sagt, ich mache das Woke-Geschwätz oder die Woken-Moden mache ich nicht mit. Sie sagt, ich bin Christin, ich bin eine Frau. Sie ist für die klassische, muss man so sagen, Ehe zwischen Mann und Frau. Und sie hat da, so muss man glaube ich sagen, doch die Mehrheit der Italiener hinter sich. Wenn es zum Beispiel um das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare geht, wenn es um das Recht von Ärzten und Pflegern geht, zum Beispiel die Mitarbeit an Schwangerschaftsabbrüchen zu verweigern, wenn es auch darum geht, dass gleichgeschlechtliche Elternpaare sich nicht gemeinsam eintragen lassen können als Elternteile in die standesamtlichen Register. Dort weicht sie nicht ab von ihrer klaren konservativen, sie können auch sagen reaktionären Haltung, das eben eine Elternschaft bedeutet, ein Vater und eine Mutter und eben nicht zwei Väter oder zwei Mütter gleichberechtigte Elternpaare sein können. Dagegen gibt es Widerstand auf der politischen Linken. Meine Vermutung ist, diese Kontroverse wird sie nicht scheuen, sie wird sie durchziehen und sie wird dort ein klares konservatives Profil weiter vertreten.
Ja, sehr interessant. Also dann kommen wir jetzt mit diesem Wissen um ihre innenpolitische stabile Position und auch ihre durchaus eben erfolgreiche rechtskonservative Führung mal zur Frage, was bedeutet das alles jetzt für die Europäische Union und ihre Stellung in der Europäischen Union? Sie haben es ja eben schon angedeutet, es gibt durchaus überraschende Werbungsversuche, zum Beispiel von jemandem wie dem CSU-Politiker und EVP-Chef Manfred Weber, der sich gerade unlängst offen für eine Zusammenarbeit mit Melonis Fratelli d'Italia gezeigt hat. Der Welt am Sonntag hat er ein Interview gegeben, Zitat, warum sollen wir nicht mit Rechtskonservativen wie Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni zusammenarbeiten? Wie würden Sie sagen, wie ist Ihre Position in Europa, wie viel Macht hat sie und wie wird es auf Sie ankommen jetzt in der nächsten Zeit auf Giorgia Meloni?
Sie hat den Anspruch, und der ist, glaube ich, nicht unrealistisch, eine Führungspersönlichkeit auch auf europäischer Ebene zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, sie ist Vorsitzende der europäischen Parteienfamilie, der europäischen Konservativen und Reformer. Die steht rechts der CDU, aber weiter in der Mitte als die Parteienfamilie der identitären Demokraten, also auch zu der in Deutschland die AfD gehört. Also sie steht zwischen, sagen wir, den Rechtsradikalen und den klassischen Christdemokraten in einer Mittelposition. Dort hat sie eine Führungsposition und Manfred Weber wirbt tatsächlich schon lange um diese gemäßigten Politiker rechts von der CDU, also rechts von der Europäischen Volkspartei. Melonis Anspruch, so meine Vermutung ist, dass sie als gewissermaßen Führungsfigur einer neuen, entschiedenen konservativen Rechten, vor der man keine Angst haben muss, diesen konservativen Schwenk auch auf europäischer Ebene vollziehen hilft, den wir jetzt in verschiedenen Ländern beobachten. Die Wahlen in Portugal haben es gezeigt. In Deutschland ist die CDU unangefochten stärkste Kraft. Die AfD ist eine starke Kraft. In Frankreich liegt Marine Le Pen gut im Rennen derzeit bei den Präsidentschaftswahlen 2027, womöglich Präsidentin zu werden. Ihre Partei könnte stärkste Kraft werden bei den Europawahlen jetzt im Juni. Also, sie hat den Anspruch und tatsächlich füllt die Rolle aus, eine starke Führungsposition auf der Rechten Europas zu sein. Und da kommen wir zurück auf das, was wir eben besprochen haben. Sie sitzt politisch fester im Sattel zu Hause als zum Beispiel ein Linker, ein sozialdemokratischer Führer wie Olaf Scholz oder auch wie Macron, der liberale oder linksliberale Präsident Frankreichs. Also sie hat gewissermaßen auf europäischer Ebene so etwas wie die Nachfolge von Angela Merkel als einer führenden Persönlichkeit, auch noch einer weiblichen politischen Persönlichkeit übernommen und hat damit gewissermaßen ein Vakuum ausgefüllt.
Giorgia Meloni als neue Angela Merkel Europas. Ich danke Ihnen sehr, Matthias Rüb, für diese wunderbar kenntnisreichen Ausführungen.
Danke Ihnen, Herr Strauß. Alles Gute.
Meloni als neue europäische Führungsfigur, als gemäßigte Politikerin rechts von der CDU, als entschiedene Konservative, vor der man keine besondere Angst haben muss. So die Bewertung unseres Italien-Korrespondenten Matthias Rüb. Dass die italienische Ministerpräsidentin einmal politisch fester im Sattel sitzt als etwa der deutsche Bundeskanzler, ist dabei eine der überraschenderen Erkenntnisse. Das hätte man sich vor einigen Jahren wohl noch nicht ausmalen können. Nun wollen wir das Phänomen noch etwas weiter fassen und schauen, wie sich Giorgia Meloni einpasst in das mittlerweile gut bevölkerte Feld rechter Politikerinnen in Europa und darüber hinaus. Gibt es ein verbindendes Element oder verkörpert Meloni einen eigenen, eigenartigen Typus? Dazu begrüße ich jetzt hier im FAZ-Podcast für Deutschland die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Eva Ladipo, die unlängst im Feuilleton der FAZ einen sehr interessanten Text über rechte Frauen in der Politik geschrieben hat. Überschrift: Trumps Schwestern im Geiste. Ich grüße Sie, Frau Ladipo.
Hallo, Herr Strauß.
Frau Ladipo, wie würden Sie denn Giorgia Meloni beschreiben? Was zeichnet sie aus? Was ist das Besondere an ihr?
Also ich glaube, was Sie gerade erwähnt haben, dass man vor ihr keine Angst haben muss. Das ist vielleicht somit die wichtigste Qualität, die sie bringt. Wäre sie jetzt ein Mann, dann würde sie anders wahrgenommen werden. Sie hätte etwas viel Bedrohlicheres als diese eigentlich sehr angenehme, sehr sympathische, blonde, gepflegte Frau, die jetzt auf der politischen Bühne so souverän sich gibt und auch gemäßigter sich gibt, als viele das zu Beginn befürchtet haben. Ich glaube, sie profitiert sehr auch von ihrer Weiblichkeit.
Sie profitiert sehr von ihrer Weiblichkeit. Sie betont diese Weiblichkeit ja auch in einem ihrer berühmtesten Statements, der auch in den sozialen Netzwerken enorm erfolgreich war. Einem O-Ton Io sono Giorgia aus dem Jahr 2019 hört man das. Wir hören den mal ganz kurz rein.
Ich bin Giorgia. Ich bin Frau. Ich bin Mutter. Ich bin Italienerin. Ich bin Christin. Und das können Sie mir nicht wegnehmen.
Ja, wie würden Sie das einschätzen? Was für ein Statement, was für ein Politikertypus steckt dahinter, hinter Giorgia Meloni?
Also ich glaube eben, es ist, eigentlich ist sie etwas ganz Neues. Also wir kennen sie ja jetzt mittlerweile schon über ein Jahr lang. Dieses Jahr in der Europawahl wird sie eine große Rolle spielen und sie wird ja auch sehr, sehr erfolgreich wieder sein. Ich bin gespannt, ob sie dann im europäischen Wahlkampf das genauso betonen wird, wie sie es eben im Italienischen getan hat. Wenn sie sagt, ich bin Giorgia, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter. Damit hat sie ja sowas ganz Selbstbewusstes, ganz Kämpferisches, ganz betont weiblich-nationalistisches in die politische Landschaft gebracht, was man vorher eigentlich noch nicht gesehen hat. Also wenn man sie vergleicht, zum Beispiel mit Marine Le Pen, die betont eher das Mütterliche. Also so dieses, ich bin Mutter der Nation, ich weiß, wo der Schuh drückt. Das ist, glaube ich, die Rolle, in der sie sich am liebsten sieht. Marine Le Pen kann sich so diese frische Aggressivität und auch diese Leichtigkeit, die Meloni hat, meiner Meinung nach, diese sympathische Jugendlichkeit kann Marine Le Pen sich nicht unbedingt leisten. Sie pflegt eben eher diese Mutterrolle. Und Meloni pflegt so was Freundinnenhaftes fast. Mhm. Aber was eben beide Frauen gemeinsam haben, ist, dass sie beide das Aggressive rausnehmen wollen oder dieses Bedrohliche, dieses Männliche rausnehmen wollen aus dem Rechtspopulismus, was man früher kannte. Wenn man an die Zeit denkt von den Republikanern, da war das reine Männersache, denn das waren Männer mit Bierbäuchen oder Jüngere mit Springerstiefeln. Und jetzt ist es eben dadurch, dass diese Weiblichkeit so gewonnen hat am rechten Rand, wird das Ganze viel salonfähiger.
Ja, das ist interessant, wie Sie das beschreiben. Und das sah man ja auch jetzt zum Beispiel in so einer Figur wie Nikki Haley, die Sie ja auch in Ihrem Artikel erwähnt haben, dass da auf einmal die Hoffnungen auf ihr lagen. Wobei, wenn man eben auf ihre politischen Positionen schaute, durchaus keine großen Unterschiede, sagen wir mal, in der Radikalität zu anderen rechten Männern auch sind. Also das heißt, man lässt sich da auch so ein bisschen blenden, so verstehe ich Sie. Ne? Das ist sozusagen von der ganzen gut gepflegten, gut aussehenden, jungen Kraft, das kann eigentlich nicht böse sein, so, ne? So verstehe ich Sie. Wie ist denn das jetzt so, wenn Sie diese rechten Politikerinnen, die Sie untersucht haben, jetzt mal anschauen, arbeiten die eigentlich zusammen? Gibt es da ein Netzwerk auch, ein sagen wir, quasi feministisches Netzwerk der rechten Politikerinnen, die sich gegenseitig stützen europaweit? Oder wie ist das?
Also feministisch auf keinen Fall. Weil die sagen ja ganz deutlich, sie sind antifeministisch. Also es gibt durchaus natürlich Verbindungen. Alice Weidel war ja jetzt auch gerade bei Marine Le Pen zu Besuch. Da hat Le Pen sie aber kritisiert wegen der Remigrationskonferenz in Potsdam, was ich auch wieder interessant fand. Also so weit geht diese Solidarität nicht oder muss auch nicht mehr gehen. Also diese Frauen sind nicht mehr so außergewöhnlich. Es gibt nicht so wenige von ihnen, dass sie unbedingt zusammenhalten müssen, sondern sie sind wie ganz normale, auch männliche Politiker, haben sie durchaus auch andere Positionen und kritisieren sich gegenseitig. Aber natürlich gibt es Affinitäten und ich glaube, da hilft schon, dass man Frau ist, auch über Parteigrenzen hinaus. Man sagt ja jetzt auch, dass zum Beispiel Meloni sich sehr, sehr gut versteht mit Ursula von der Leyen. Mhm.
Letzte Frage, Frau Ladipo, wenn wir das jetzt mal vielleicht moralisch fassen, ist das nun eigentlich ein Fortschritt oder ein Rückschritt, dass Frauen emanzipativ rechte Positionen vertreten?
Das ist ja sozusagen die Frage aller Fragen, weil seit Jahrzehnten kämpfen Frauen darum, Macht und Einfluss zu haben. Aber dieser Kampf kam ja normalerweise von links. Und der Kampf war auch oft so gemeint, dass man das Patriarchat schwächen wollte. Und jetzt passiert ja eigentlich genau das Gegenteil. Also diese Frauen sind ja eher da, das traditionelle Familienbild zu stärken, traditionelle Werte zu stärken. Ich finde es sehr interessant, wie die Linken und wie die Rechten das jeweils bewerten, jetzt diesen außergewöhnlichen Erfolg von Frauen dort, wo man ihn eigentlich nicht erwartet hätte. Ja, abschließend ist die Frage, das hängt wahrscheinlich sehr davon ab, auf welchen politischen Standpunkt man steht, ob man es jetzt begrüßt oder ob man es nicht begrüßt. Aber also objektiv muss man ja schon sagen, da haben Frauen sehr, sehr viel geschafft und haben sehr viel mehr Einfluss, als sie es noch vor 10 oder 20 Jahren hatten.
Das ist die Einschätzung der Politikwissenschaftlerin und Journalistin Eva Ladipo, deren Artikel über rechte Frauen in der Politik ich auch in die Shownotes hänge. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Herr Strauß. Tschüss.
Eine spannende Paradoxie. Eigentlich ja ein Zeichen der Emanzipation, dass Frauen jetzt mehr Macht, mehr Einfluss in der Politik haben als vor 10, 20 Jahren. Dass sie das allerdings mit einer Politik erreichen, die dezidiert rechts- und antifeministisch ist, stellt unsere moralische Schwarz-Weiß-Sicht doch vor einige Herausforderungen. Spannend auch der Gedanke, dass Giorgia Meloni in Europa jetzt die Leerstelle füllen könnte, die Angela Merkel hinterlassen hat. Dass sie dort, wo die deutsch-französische Führung gerade versagt, einspringt und als verantwortungsbewusste Nationalkonservative eine Rolle einnimmt, die ihr wohl die wenigsten bei Amtsantritt zugetraut hätten. Nicht nur die Wiederwahl von Ursula von der Leyen hängt von Meloni ab. Möglicherweise auch die Stabilität des ganzen politischen europäischen Raums. Vor allem dann, wenn der nächste amerikanische Präsident wieder Donald Trump heißen sollte. Dann würde die dezidiert rechte Meloni möglicherweise zur zentralen europäischen Ansprechpartnerin werden. Macron und Scholz jedenfalls kann man sich als enge Vertraute von Trump nicht vorstellen. Eher vielleicht ein Viktor Orban, der eben gerade erst beim republikanischen Top-Kandidaten zu Gast war und mit einer beunruhigenden Botschaft zurückkam. Trump würde laut Orban kein Penny für den Ukraine-Krieg ausgeben. Ein neuer Tiefschlag für ein mögliches bilaterales Verhältnis zwischen Europa und den USA unter Trump. Und doch könnte man sich eben eine Meloni besser als geschickte Verhandlerin mit Trump vorstellen, als den dickbäuchig autoritär auftrumpfenden Orban, der im europäischen Verbund ziemlich isoliert erscheint. Überhaupt werden von der neuen rechten Frauenpower gerade eine Menge rechter Männer in den Schatten gestellt. Nicht nur visuell, sondern eben auch politisch. Mal schauen, was die Orbans, Salvinis und Johnsons dieser Welt dagegen unternehmen werden. Vielleicht haben ja Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Ahnung oder gar Meinung dazu. Dann schreiben Sie sie uns gerne unter podcast@faz.de. Und das war er, der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 12. März mit mir, Simon Strauß. Mitgeholfen haben wunderbarerweise wieder Kevin Gremmel und André Stump. Morgen reist mein Kollege Andreas Krobock dann gedanklich weiter nach Russland und schaut auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen dort und die Frage, was die Ehefrau von Alexei Nawalny dabei ausrichten kann. Bis dahin schreiben Sie uns Ihre Meinung und machen Sie es gut.
Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde und das Fahrzeug das Überholen für Sie übernehmen könnte? Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen. Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner.